Reell Podcast Nummer 2 mit Philipp Grütering von Deichkind. Philipp kenne ich schon viele Jahre. Philipp ist ein Freund von mir. Wir beide sehen uns hin und wieder und tauschen uns aus. Und ich habe ihn gebeten, einen Podcast mit mir zu machen, weil wir, wenn wir so zusammensitzen, auch viel über die Themen sprechen, die mir oder uns mit dem Podcast wichtig sind. Es geht immer darum, irgendwie Antworten zu finden auf die schwierigen Fragen, mit denen sich unsere Gesellschaft als Herausforderung jetzt konfrontiert sieht. Nachhaltigkeit, Klimawandel, politische Themen, all das, da hat Philipp häufig gute Gedanken zu. Macht mir immer viel Spaß, mich mit ihm auszutauschen. Das habe ich auch hier getan. Und deswegen ohne weitere Vorworte, jetzt hier Philipp Grütering von Deichkind. Ich hatte dir ja schon gesagt, dass wir jetzt einen Podcast machen. Wir machen den einfach nur, wir haben auch schon vorher gesprochen, wir sprechen eh viel, wir kennen uns. Wir machen ja eigentlich Filme und in diesen Filmen kommt es immer wieder vor, dass wir lange Interviews machen und dann nachher immer nur 3 Minuten reinschneiden und jetzt machen wir es eben so, ja, dass wir endlich mal länger quatschen können. Ich meine, wir quatschen eh immer ganz lang und deswegen habe ich auch gar nicht vor, hier irgendwie mit tiefen Fragen anzukommen oder mit den klassischen Interviewfragen anzukommen. Insofern am liebsten quatschen wir einfach so über unseren, so wie es halt ist. Ich hatte schon überlegt, ein Thema habe ich an dich und damit kann man ja vielleicht mal anfangen, weil das ist irgendwie auch dein Berufsfeld sozusagen. Weil ich mich in Deutschland immer nach dem Thema, frage ich immer nach Humor. Was ist in Deutschland eigentlich Humor? Und Humor kann man ja eigentlich schwer so greifen. Drüber reden ist auch kacke oft. Aber ich wette, du hast da eine Meinung zu.
Finde ich ein gutes Thema. Ja. Ich bin auch genauso aufgeregt wie du, weil wir jetzt eine Stunde lang eigentlich befreundet sind und jetzt öffentlich reden. Ja. Und Humor in Deutschland wird erstmal, ich glaube, außerhalb von Deutschland wird der Deutsche an sich ist per se erstmal humorlos, oder?
Ja, also ich bin in Australien angesprochen worden damit, dass oh, Germans, yeah, no humor.
Ich habe auch gerade gestern, habe ich mit meinen Kindern auch Charlie und die Schokoladenfabrik gesehen.
Ja.
Super geiler Film. Also wirklich, er ist total gut. Ich habe den auch noch nie gesehen. Und da ist auch ein Junge, ist ein deutscher Junge. Und der Vater ist Schlachter. Also das ist ein deutscher Schlachter. Und der ist dick und der frisst die ganze Zeit nur und ist total, also der zieht nur eine Fresse. Und er ist natürlich der absolute humorloseste Typ überhaupt. Und ich glaube, das ist so witzig. Oder auch, keine Ahnung, ist das nicht auch bei Fawlty Towers?
Auch ein Deutscher?
Bei John Cleese.
Ja.
Fawlty Towers, wo die Deutschen kommen, das ist auch so ein Klischee, dass die Deutschen humorlos sind. Und ich kann das natürlich, viele Deutsche haben keinen Humor oder es zeigt sich nicht.
Obwohl ich finde ja, also ihr lebt gut von Humor.
Ja.
Und zwar gutem Humor, ja, finde ich. Deswegen hatte ich irgendwie Lust, da irgendwie mit euch drüber zu reden. Also,
aber es gibt so ein Mainstream-Humor, glaube ich, sowas wie so Mario Barth oder Quatsch Comedy
Club. Ja, die leben noch besser, ja.
Das ist so eher, ja, das ist auch, natürlich sind die Pointen auch gut geschrieben und so, aber auch dann irgendwie so nicht mein Ding. So.
Das ist so.
Aber es gibt immer viele Leute, die witzig sind. Also die.
Wer auch, denn noch? Wer ist noch witzig?
Ja, keine Ahnung. Kennst du auch? Also, keine Ahnung, Helge Schneider, ja, oder stimmt, oder, ja, oder auch von früher ist Heinz Erhardt zum Beispiel, das ist natürlich 50er Jahre, aber es
steht hier so, versteht ihr hier so blöde Whisky?
Genau. Es gab immer so Typen, die das dann wirklich, oder Loriot oder so, die das dann wirklich so daran gearbeitet haben und die Pointe ausgefeilt haben und so. Und deswegen kann ich das eigentlich nicht sagen, dass deutsche humorlos sind, das glaube ich nicht. Also es ist sehr, viele Leute haben einfach einen sehr feinen Humor und verstehen das auch dann. Und wir erzählen ja keine Jokes, sondern wir haben halt immer in unseren Texten humorvolle Reime oder Pointen oder was.
Nee, auf jeden Fall super. Ja, ich sag das ja auch immer, also habe ich dir auch schon gesagt, ich finde irgendwie, ihr seid sowas wie so Street Poets irgendwie so, weil mit dem Zeug, was ihr erzählt, also es hat von Trash bis zu Dadaismus, irgendwie es ist so sinnlos und trotzdem spürt man irgendwo immer so eine gewisse Tiefe drin. Also die Texte machen mir echt wahnsinnig viel Spaß bei euch immer. Also, bück dich hoch. Also ist irgendwie so, sagt so, hat auch Haltung, sagt ja auch ganz viel aus darüber, wie denkt man über den 9-to-5-Job und dieses sich anbiedern, um irgendwie Karriere zu machen. Also ist ja ein großer intellektueller Kontext, der da drin steckt. Und den finde ich immer gut. Also, und dabei ist er, aber es ist nicht intellektuell, also null. Es ist irgendwie so partymäßig.
Ja, ich habe auch festgestellt, was auch so ein bisschen so unsere Weltsicht ist, ist so, das ist zynisch. Auch wird auf eine, jetzt vielleicht kann man es auch negativ, Zynismus ist ja eigentlich was Schlechtes oder man verfällt im gewissen Zynismus, weil man die Welt nicht mehr so wahrhaben will, wie sie eigentlich wirklich ist und für sich irgendwelche Sachen zusammenspinnt, wie die Welt oder die Wahrheit für einen ist. Und ich glaube, so Zynismus kann, also ein zynischer Mensch kann auch ein sehr bösartiger Mensch sein. Aber ich weiß nicht, so ein leichter Zynismus macht halt auch Spaß, ist halt auch witzig. Also man darf nicht, wir fragen uns eben auch manchmal in dem, was wir schreiben, ist das wirklich wo wir es ernst meinen, wo wir wirklich sagen, dass ein Song, ich fühle das wirklich jetzt diese, was weiß ich, keine Ahnung, wenn du Xavier Naidoo, wenn er ein Liebeslied über Gott singt, dann fühlt der Gott, weißt du? Und ich, ja, bück dich hoch, zum Beispiel jetzt, ich war nie angestellt. So, ich habe das mal hier und da mal erlebt.
Doch, Alter.
Ja, ich habe mal einen Job gemacht, aber nicht wirklich so, dass ich wirklich so Verantwortung übernehmen musste oder beziehungsweise, dass ich eine Familie habe und Geld verdienen muss und wirklich in einem Zahnrad in einem großen Konstrukt bin und da funktionieren muss. Deswegen, das kann ich gar nicht sagen. Und deswegen ist das eher auch ein leicht zynischer Blick auf diese Welt so und zu sagen so, okay, ich stecke jetzt hier in dieser angestellten Welt fest und das ist scheiße und ich bin halt der Künstler, der nicht in dieser Welt steckt.
Ja, habt ihr
Selbstständige.
Aber ich würde nicht denken, dass ihr es aus der Perspektive geschrieben habt. Oder? Dass ihr sagt so, ich bin geiler, weil ich bin eine Band?
Nee, überhaupt nicht. Nee, das würde ich auch nicht sagen. Also ich habe ja auch, wir haben ja auch oft darüber gesprochen, oder dass ich auch mal gesagt habe, ich würde eigentlich super gerne mal wirklich Angestellter sein. Da kann ich um 18 Uhr, kann ich nach Hause gehen und Fernsehen gucken.
Genau. Ja klar, kenne ich auch.
Und das ist aber natürlich auch Quatsch, der Gedanke. Das ist natürlich zu kurz gedacht. Oder?
Quatsch, aber weißt du was, irgendwie, das ist auch so ein bisschen, das merke ich auch immer, wenn wir Interviews machen bei Filmen, dass wenn wir wir machen es ja auch für Firmen und wenn wir da mit Menschen zu tun haben, die irgendwo in dem Konstrukt eben von Putzfrau bis CEO sind sie alle irgendwie an so Arbeitszeiten gebunden und irgendwie hat aber jeder auch dann doch, wenn er seinen Job mit Passion macht, dann ist man sich eigentlich total gleich, finde ich.
Wenn du angestellt bist oder
egal, selbstständig. Egal, ob du angestellt bist, ob du selbstständig bist, ob du Musiker bist. Guck mal, wir reden doch zum Beispiel auch oft mit unserem Kumpel Barisch, den wir jetzt auch bald treffen. Und der ist Molekularbiologe, also der ist wieder ein anderes Feld. Und na gut, es ist natürlich auch ein Kreativfeld irgendwie, aber jeder Job, den man mit Passion macht, finde ich, da hat man sofort auch einen Andockpunkt. Und irgendwie geht es eigentlich doch auch darum, dass Leute einfach ganz viel machen, wo sie sich gar nicht sehen. Also auch, also und dass man selbst aber auch leidet mit dem, was man tut, auch wenn man sagt,
das habe ich Passion für.
Das ist eigentlich das, was einen menschlich macht,
finde ich. Da stecke ich auch tatsächlich nicht drin. Das kann ich mir auch vorstellen, dass du irgendwo wirklich einen Chef hast und du musst 8 Stunden da sitzen und eigentlich bist du abgelenkt. Eigentlich bist du, weißt du, du musst eine Sache machen und die Hälfte der Zeit bin ich aber eigentlich bei Facebook und unterhalte mich mit jemandem oder hole mir einen Kaffee oder mache irgendwas. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen eine veraltete Art zu arbeiten, auch so auf eine Art. Also ich glaube, da stecken auch große Konzerne, glaube ich, auf eine Art im Dilemma. Also dass Großraumbüros zum Beispiel eigentlich Quatsch sind. So, das ist das klar, es ist eine Begegnung gut und man kann Ideen generieren, aber ich glaube, es ist viel wichtiger, dass du auch Phasen hast, wo du ganz alleine für dich bist und um etwas zu schaffen, was mehr ist als einfach nur was abzuarbeiten oder so. Also ich hoffe, du verstehst, was ich meine.
Ja, ganz genau, ich verstehe es ganz genau.
Also ich habe das auch, wenn jetzt bei der immer bei den Albumproduktionen, wenn wir Songs schreiben, brauche ich immer diesen Wechsel zwischen mit Leuten zusammen und dann aber auch ganz alleine. Einfach, dass ich wirklich ganz konzentriert rumforsche und Sachen ausprobiere. So, das, ja. das ist total wichtig. Und ich glaube, klar, wenn man jetzt zurückkommt auf den Punkt, dass Leute, die irgendwo für einen Chef arbeiten, das ist natürlich schwierig, wenn du das nicht richtig fühlst und da auch nicht in
klar.
Flow kommst.
Klar, aber wir haben ja viel in Firmen reingeguckt, das ist auch voll Thema bei den Firmen. Also die Diskussion Großraum oder nicht, zurück in Cubic, also zurück in Einzelbüros und so und wie Freiheit schaffen und Gleitzeiten und bla, ist ja überall das volle Thema. Also ich meine nur, das ist so Passion, ich finde so in dem Moment, wo irgendjemand irgendwo in seinem Job, oder sagen wir mal vielleicht eher Neugier oder noch Interesse, so, also nicht mal unbedingt nur immer Passion, weil das wollte ich ja eben auch ansprechen, dass man ja auch seinen Job irgendwie, du ja auch, das kennen wir auch beide, dass man seinen Job auch nicht immer nur so mit so, sondern dass man auch durch Leidenswege geht und so. Gerade eine Albumproduktion weiß ich bei dir irgendwie wieder, jetzt müssen wieder Ideen raus, jetzt muss alles wieder funktionieren. Ja. Ich brauche wieder was, ich muss wieder irgendwie irgendwas finden, was den Markt auch. Ihr seid wahnsinnig erfolgreich gerade mit dem neuen Ding, oder? Das funktioniert ziemlich gut, oder?
Ja. Ja.
Also da bin ich zum Beispiel, also auf jeden Fall, wenn ich so drauf gucke, dann muss ich einfach sagen, so echt wieder richtig hingelegt. Mhm. Aber das muss auch ein wahnsinniger Druck sein. So. Und das ist vielleicht eher in dem Feld, mein Alltagsleben ist anstrengend. Aber wenn ich so drauf gucke, dass man doch immer wieder so Neugier hat und auch irgendwie will und irgendwie so irgendwo so ein Interesse für das hat, was man macht, also wirklich Neugier, dann kann man das mit allen teilen. Also das wollte ich nur sagen. Also ich hatte Gespräche mit Fabrikarbeitern, mit Bandarbeitern.
Was meinst du das mit allen teilen?
Ja, dass man so, das ist so, wir sind ja noch beim Thema bück dich hoch, dass man sozusagen, also auch im Angestelltenverhältnis habe ich Leute erlebt, die das mit so einer Passion machen, dass ich auf Augenhöhe mit denen geredet habe.
Ja, klar. Weißt du, so, also natürlich, klar. Also ich kann mir auch vorstellen, dass das auch super erfüllend sein kann, wenn du in einem großen Konzern arbeitest und für eine bestimmte Sache, wenn du weißt, dass das Ziel dieser Firma jetzt da ist und der Dampfer fährt in die Richtung und das fühle ich auch genauso, das ist genauso konform mit meinen Zielen, dann macht das natürlich Sinn, mehr Sinn, als wenn ich da sitze und sage, Deichchen, ist das jetzt eigentlich mein Ziel? Wenn ich mich das hinterfrage oder wenn ich sage, okay, jetzt habe ich das 7. Studioalbum gemacht, ist es das jetzt so? Oder mache ich das jetzt noch das 8. und das 9. Album? Oder gibt es anderes? Und da zweifle ich auch dann
eben manchmal. Ja, und das hat ja jeder. Und da ist man dann, finde ich, wieder so, ist man so auf Augenhöhe. Insofern, und ich finde, das steckt in euren Texten drin. Das wollte ich damit sagen. Irgendwie spürt man das. Das ist nicht abgehoben. Witzigerweise ist es nicht abgehoben. Und deswegen vielleicht zurück an Humor. Was habe ich noch irgendwie? Welchen Text gefällt mir noch ganz gut? Bück dich hoch ist so einer. Was fällt dir noch ein irgendwie als? Hatte noch einen anderen, wo ich auch so dachte, ja, das ist auch irgendwie echt
witzig.
Ja, irgendwie so. Ich mag das irgendwie so. Es ist witzig und es hat irgendwie auch so ein
Gesetz. Ja, es ist aber auch, also wir haben ja auch dieses Thema Humor und witzig sein und so weiter auch viel besprochen, dass man sich dahinter aber auch gut verstecken kann. Also es ist eine Welt und auch ein Schutzschild, hinter dem man sich verstecken kann. Und der spricht natürlich so eine gewisse Wahrheit aus und das, was wir auch so fühlen. Aber der wahre Kern, habe ich manchmal das Gefühl, fehlt bei so einer witzigen Musik, die erstmal nicht richtig ernst gemeint ist. Also ich würde mich jetzt auch nicht als Comedian bezeichnen, der irgendwie seine Texte auf Musik macht. Aber ich würde mich auch nicht als einen Songwriter beschreiben, der jetzt wirklich seine Gefühle...
ich weiß nicht. Ja. Ich finde, es passt schon echt enorm. Es ist so, klar, collectest du auch. Ne? Du bist ja auch immer mit dem Umfeld. Texte schreiben, wenn ich das richtig mitbekomme, ist bei euch ja auch ein Prozess, der wirklich mit vielen stattfindet und wo ihr euch auch irgendwie gegenseitig inspiriert. Aber ich finde auch schon, irgendwie eine Ader dafür zu haben, was gerade passt. Also wenn irgendwie so ein Satz wie leider geil, irgendwie, das muss man einfach auch im Kontext auch verstehen. Ja, alles klar, das verfolge ich jetzt. Da gehe ich jetzt nach. Mhm. Das ist ein Spruch, der irgendwie was aussagt.
Ja,
Und irgendwie, das finde ich irgendwie ganz gut. Okay, da seid ihr im Humor. Ja, aber du sagst es auch gerade so Relevanz und Dings. Worauf ich mich auch ein bisschen gefreut habe, mit dir zu unterhalten, ist eben, weil ich auch weiß, dass so, also ich habe gerade einen Podcast gehört, der mir gefallen hat, wo du sagst, ja, und irgendwie jetzt sind wir auch so eine Band, wir haben so eine gewisse Größe und Und irgendwie würde ich auch gerne, dass wir ein bisschen was über die Gesellschaft aussagen können und so. Und dann kam Dürre irgendwo mit dem Anruf bei dir und hat gesagt, Alter, ich habe einen neuen Song, ey, 1000 Jahre Bier. das finde ich irgendwie lustig, dass ich irgendwie so zwischen diesen zwei Polen so
auch ist auch schrecklich, diese Pole, es ist wirklich eine Spannung und auch eine Reiberei, weil wir wirklich mit was jetzt Haltung und Relevanz betrifft, das ist uns schon wichtig, dass wir irgendwie auch das auch zeigen, dass wir eine Haltung haben und man möchte dann doch irgendwie auch relevant sein und das ist, sonst würden wir das nicht machen und jetzt nur eine stumpfe Partyplatte zu machen oder nur jetzt die Kuh melken und einfach nur noch aufzutreten und jetzt Geld verdienen damit, das würde uns auch nicht genügen auf eine Art, das würde nicht die Erfüllung bringen, die wir uns erhoffen. Und aber in diesem Spannungsfeld stehen wir total. Also ich liebe sowas, wenn Porky zu mir kommt und einfach irgendwas raushaut und mich auch so ein bisschen da abholt, wo ich dann in meinem stillen Kämmerlein sitze und nerdig an Beats rumschraube und er einfach mit einem Satz Sachen aufbricht. Das ist super wichtig, auch diese Leichtigkeit, das ist extrem wichtig für mich. Aber mir ist auch bewusst, dass Nummern wie Wer sagt denn das oder die wirklich auch dann die qualitativ richtigen Fragen stellen, dann doch auch wichtiger sind als ein Song wie 1000 Jahre Bier. Für uns, weil wir da haben wir auch ganz bewusst gesagt, die Nummer machen wir jetzt als Single und nicht 1000 Jahre Bier, weil 1000 Jahre Bier ist zwar eine super Nummer, sie ist rund und die passt einfach und die funktioniert auch live gut, aber das ist zu leicht gestrickt, da gibt es keine Fragen werden da aufgebracht irgendwie und da ist so eine Nummer wie Wer sagt denn, dass die wirklich viele Themen sehr kollagiert dargestellt, Themen auf, dieser Song greift diese Themen auf, die uns beschäftigen, so die, was weiß ich jetzt, Ost-West-Konflikt, also in Deutschland oder Spaltung der Gesellschaft oder Gleichberechtigung Männer, Frauen und alles Mögliche, Konsum und das sind alles Themen, die wo wir auch natürlich keine Antworten haben, weil es sehr komplexe Themen sind, die nicht einfach zu beantworten sind.
Redet ihr darüber in der Band?
Ja,
klar. Auch mit Dürre?
Ja, klar, auf jeden Fall. Jeden Fall.
Wie sind da so die Gespräche dann darüber und wie stellt sich das im Kontext mit Deichkind her? Also ist da irgendwie.
Naja, Porky ist ja auch nicht jetzt, dem ist ja auch bewusst, dass wir jetzt, wenn wir jetzt nur Bier-Songs machen, dass es dann doch auch eine. Ja, dass sich das dann innerhalb der Band auf eine Art auch irgendwie dann kalt läuft oder dass da. Das ist schon ein Konstrukt zwischen uns dreien. Also dass wir mit Henning, Porky und ich, wir drei sind völlig unterschiedliche Leute und haben auch völlig unterschiedliche Ansätze von dem, was Deichkind ist. Aber diese Konstellation ist Deichkind und das ist uns auch bewusst. Also das ist dieser, keine Ahnung, intellektuelle Moment oder dieser künstlerische Moment, auch mit visuell, mit den Kostümen und so weiter und die Aussagen auch, die wir mit Auge Altona auch zusammen erarbeiten, mit Timo und Uwe zusammen. Mhm. Aber auch dieses Einfache, einfach zu sagen, komm, jetzt lass mal alle fünfe gerade sein lassen und vorne Floor Kick und ab wie Post. Und das ist so vielleicht auch so ein bisschen. So habe ich das in meiner Jugend oder wir auch eigentlich in Bergedorf, so habe ich das eingeatmet, dieses irgendwie sich mit Dingen auseinanderzusetzen, aber auch einfach die Welt so sein lassen, wie sie ist. Und weiß nicht, das finde ich immer so, da denk ich dann auch immer zurück an die Zeit, als wir jung waren und einfach die Welt entdeckt haben. So.
Ja.
Und
da will ich auch gleich nochmal zurück. Nur ganz kurz als Resümee, das finde ich super, wo du Bergedorf mit einwirfst. Nur nochmal ganz kurz zurück, dass einfach weil es mir gerade in den Kopf kommt, wo du das sagst. Ich finde ja auch, dass Humor hat irgendwas. Ich bin neulich mal morgens aufgewacht und ich, so wie nach einem LSD-Trip, hatte ich das Gefühl, ich wüsste, warum Humor kratzt ganz, ganz nah an der, wenn es so die so oben im Himmel die Tür Wahrheit gibt, dann kratzt Humor irgendwie da dran. Und ich hatte das irgendwie so gespürt, aber ich konnte es nicht mehr formulieren. Ja. Weißt du so? Ich wusste nicht warum. Also so, aber es fühlt sich einfach so an. Also Humor, wenn ich lachen muss, dann befreit sich irgendwo sowas, dass ich irgendwie so denke, das ist, also, weil das Leben ist total, irgendwie, hat irgendwie so zwei Seiten. Und irgendwie Humor spricht genau das an eigentlich. Mhm. Also es ist irgendwie genau in der Mitte von den zwei Seiten, die.
Es spricht eine Wahrheit an, aber auch
immer in so einer Wahrheit an.
Aber es ist dann natürlich auch der Blickwinkel und wie man das bewertet.
Wenn es guter Humor ist, vielleicht so. Oder ja. Egal. Aber du sprichst von Bergedorf, das finde ich auch ganz interessant. Wir kennen uns aus der Schulzeit schon irgendwie Bergedorf und das war irgendwie ein riesen Kreis von Leuten. Irgendwie bei dir war auch echt immer volle Bude. Es war bei dir zu Hause, sind irgendwie die Leute ein- und ausgegangen. Irgendwie, du hattest als erster ein Studio irgendwie im Keller. Ich habe neulich einen interessanten Produzenten getroffen, der euch damals auch im Keller kennengelernt. Dem waren aber die Geräte noch nicht professionell genug.
Wer war das?
Erzähl ich den anderen mal.
Dem waren die Geräte nicht professionell
ja,
genug?
Ja, okay. Und der so, was für ein Fehler, bei Deichkind, weißt du?
Ich habe das gar nicht so...
Nee, aber Moment, ganz kurz. Ja, okay. Natürlich hattest du trotzdem, du hattest alles da. Also für alle, die dann irgendwie
so... Ja, deswegen meine ich, natürlich war das... Da. Das alles war ja da. Alles totaler ja, Schrott
halt
eigentlich.
Schon, ja, der war halt schon so einen Schritt weiter und ach dachte so, okay. Was ist das jetzt hier für eine Rümpelband?
Okay.
Weil der schon einfach so Profi war.
Okay.
Und ihr wart eben schon, aber ihr wart irgendwie mit dem richtigen Thema am Start. Und es hat sich ja jetzt irgendwie auch bewahrheit. Wobei die Band Deichkind ja so, wie sie ursprünglich entstanden ist, ja gar nicht mehr das ist, was sie jetzt ist. Irgendwie den Weg. Hätte ich Lust, nochmal durchzugehen. Ich meine, vielleicht, ich weiß nicht, gehst du den oft durch, so in Interviews, was so euer Weg und so, was so passiert oder so, oder nicht so?
Ja, also manchmal werde ich das gefragt, ja, genau. Aber nee, es ist witzig mit den, weil ich hatte damals, war es so für mich, wir hatten wahnsinnig cooles Equipment, was natürlich rückblickend total Billo-Kram war, so ein Behringer-Pult oder das würde man heute jetzt nicht mehr benutzen, aber wir hatten zumindest die Möglichkeit, das zu machen, was wir wollten. Also wir konnten Stimmen aufnehmen, wir konnten Instrumente aufnehmen, Rhodes und Gitarre und Bass.
Ich habe das geliebt, wenn wir bei dir da oben im Zimmer standen und irgendwie auf dem, was hatte der so acht so
ja, oder ja, genau, irgendwie eine MPC oder sowas, genau, ja. Ja, die fand ich eigentlich gut. Also wir hatten damals ja auch schon dann einen Deal gemacht mit der WEA und da fühlte ich mich eigentlich equipped, natürlich, das war jetzt auch keine Endproduktion da, aber fürs Songschreiben war das völlig, genau. Also ich bin ja heute, wie du siehst, ist ja eigentlich auch nicht mehr Equipment als damals. Da hast du einen Laptop und ein Mikrofon.
Klar,
und
hat sich aber auch geändert, weil über den Laptop ja alles liefert. War das auch schon Laptop-Zeit oder war es nicht sogar
noch? Nee, so ein fester, ja, Rechner, genau.
Wollte ich gerade sagen.
Ja. Ja klar, das war, man hatte auch dann nicht so Sample-Zeit und so, aber das war dann auch in Ordnung. Also das, dann hat man sich damit auseinandergesetzt.
Aber dann erzähl doch mal, also wie ist dann da ich genau entstanden? Also ich, wir waren zum Beispiel Schule, ich weiß, du hast immer Hip-Hop gehört, ich habe mir teilweise deine, ich habe ganze Kisten von dir ausgeliehen und mir eigene Mixtapes gemacht, weil das einfach immer geiler Scheiß war. Aber irgendwann plötzlich warst du da in der Band. Ich habe es gar nicht richtig mitbekommen, irgendwie. Was war, da waren ja, das war, ist ja eine ganz andere Konstellation als jetzt.
Ja.
Sind die auf dich zugekommen? Bist du auf die zugekommen? Oder
nee, ich hatte ja mit Henrik und Brosch, die das so einen Werbespot gemacht für Langnese, okay, damals. Das war über Öppet auch. Der hat, ja, oder noch über jemand anderen, der,
ja,
genau, und noch über jemand anderen, Alex Schulz.
Alles Bergedorf, ne?
Ja, genau. Ja. Der hatte einen Verlag und er hat jemanden gesucht, einen Rapper gesucht, der für so einen Werbespot was macht. Und ich war so, ja cool, habe ich Geld bekommen. Und da haben wir für diesen Werbespot damals, glaube ich, 20.000 Mark gekriegt. Und das stand im Raum und da haben wir gesagt, ey, komm, das machen wir, dafür können wir uns ein Mac kaufen, dafür können wir uns ein Behringer-Pult kaufen, dafür können wir uns einen E64-Sampler kaufen und einen Kompressor und ein Hallgerät oder so. Das waren so die Dinge, die wir brauchten, um Sachen aufzunehmen. Und wir haben diesen Werbespot gemacht. Den haben wir dann auch noch später in so einem professionellen Studio auch gemacht. Ganz woanders, das Studio gibt es gar nicht mehr, auch in Rheinweg auch. Und dann haben wir an diese beiden Studios, die haben uns 17.000 Euro Mark gekostet und da hatten wir nur noch 3.000 Mark übrig von diesem Werbespot. Und davon haben wir uns dann diese Sachen gekauft. Und dadurch entstand eben dieses Studio in Bergedorf, weil wir dann hatten wir ein etwas anderes Level als jetzt jemand anderes in Bergedorf. Das war halt dann schon so, da konnte man dann sowas machen. Und dann, da kamen halt Malte und Buddy mit Tobi Quarte damals noch zu dritt, hatten die ein Demo bei Buddy aufgenommen mit 4 Tracks. So, und die haben die mir vorgeschlagen und gesagt, ja, wir suchen irgendwie noch Inspirationen oder wir würden das gerne aufnehmen nochmal oder ausproduzieren oder so, uns daran setzen. Wir haben dieses Projekt da. Ich habe das gehört und war total verknallt in die Sachen so. Auch in die Typen. Ich fand das total spannend und habe gefragt, kann ich da nicht mitmachen in der Band? Und dann haben die so, ja klar, logisch, auf jeden Fall. Und dann war ich Mitglied.
Und jetzt bist du der Einzige.
Ja, bin ich der Einzige.
Lustig. Ja, lustige Geschichte. Das habe ich irgendwie gar nicht mehr, das stimmt im Grunde genommen, wenn man das mal so aufzieht, irgendwie auch lustig. Ja, aber du hast es ja eben auch tatsächlich mit hochgetrieben. Ich sage immer, wenn ich das so von außen angucke, ihr hattet so unterschiedliche Zeiten. Ich habe ja noch Musikvideos gemacht, als noch Buddy und Malte drin.
Genau, Limit.
Limit und Electric Superdance Band zusammen mit Niklas Weise, ja. Also Regie du. Und hatte schon aber auch immer das Gefühl, ich meine, gut, ich kenne natürlich auch die Band immer aus der Perspektive durch dich am meisten, am engsten. Mhm. Und hatte aber schon auch immer das Gefühl, dass es echt, dass du irgendwie auf eine Art auch alles immer zusammengehalten hast. So, aus meiner Perspektive von außen. Ich kannte natürlich auch die anderen damals draußen am Deich dann auch wirklich irgendwie, wo ihr das Haus
hattet,
wo alle immer rumhingen. Und wo schon auch echt das Wichtigste war, Struktur. Wobei
aber
Sebi auch ein Riesenfaktor für Struktur war, oder?
Für Struktur will ich gar nicht sagen. Aber eher für, wo du sagst, den Punkt zusammenhalten. Mhm. Da hatte ich eigentlich immer, ich war nicht der zusammengehalten hat. Es ist auch erstaunlich. Vielleicht sehe ich es auch falsch, aber ich bin natürlich der letzte übrig geblieben, ne? Aber ich habe mich nie gesehen als jemand, der sich jetzt so, der alles andere links und rechts weggeboxt hat.
Eben.
Also ich habe mich eigentlich immer hinter jemanden gestellt, der sich durchgeboxt hat quasi. Also das ist am Anfang war es Malte, der hat halt die richtigen Songs geschrieben und da war ich fasziniert von und da war der einfach der Kern, der konnte halt sagen, wo es lang geht. Und dann kam Sebi. Und dann kam Henning und der hat dann den Laden halt richtig aufgeräumt und da war ich immer mit dabei und immer auch eine Rolle gespielt und jetzt auch nicht irgendwie von der Hierarchie her drüber oder drunter, sondern ich habe es nie jetzt alleine als der Typ, der es...
Habe ich so auch nicht gesehen, aber was ich irre fand, ist so, als du bist immer wieder in Situationen gekommen in einer Band, wie das so klassisch ist in einer Band, dass man immer so in Situationen kommt, wo dann plötzlich totale Differenzen sind, kreative, menschliche, und ich finde, dass du einen enormen... das okay, mag ja sein, dass es aus dem Grund ist, dass du dich irgendwie dann stark zurücknimmst, aber dass du deine unheimliche Geduld auch irgendwie dann doch auch mit allen hattest. So. Also es gab Momente, wo ich...
Durchhaltevermögen.
Ja, und das hält ja auch Struktur, weil also ich hätte...
Vielleicht,
es gab so Momente, da hätte ich gesagt, so, da würde ich jetzt auf den Tisch hauen, das würde ich jetzt auseinandernehmen, irgendwie so. Und da scheitern ja auch oft Bands dran, dass sie dann irgendwie so ihre Differenzen einfach nicht mehr in den Griff kriegen. Mhm. Und ich finde, da hast du schon echt immer sehr, irgendwie dann vielleicht durchgehalten, vielleicht nicht irgendwie so Mediator-mäßig alle so
irre. Nee, gehalten, überhaupt nicht. Aber ich habe ja auch viel, auch nicht
viel
auch,
falsch gemacht, ganz
genau. Ja, genau, viel falsch gemacht oder auch viel nicht angesprochen, mir nicht getraut oder dann gesagt, oh, ich weiß nicht so richtig jetzt.
Soll ich aber das echt auch zugelassen. Also ich fand schon irgendwie, da gab es so Momente, du hast selbst wenn du dich über Leute aufgeregt hast so, und ich gesagt, dachte hab so, ey, da muss man noch was, da muss man doch irgendwie so, finde ich, hattest du dann trotzdem oft noch so ein, ja, aber und so war es so. Ja, das ist irgendwie auch so ein bisschen so. Und weißt du, weil es ist auch echt meistens so. Meistens halt Zeit auch irgendwie, beziehungsweise die Zeit regelt die Dinge auch oft. Mhm. Irgendwie so immer so dieses Aktive, so jetzt muss ich irgendwas machen, ist dann vielleicht auch einfach das, wo...
Das ist übrigens auch erstaunlich, wenn ich mir überlege, dass dieses, wo wir auch nochmal über Bück dich hoch oder über Arbeitszeiten auch sprechen, so dass wirklich so dieser so Aktionismus habe ich für mich gelernt, das bringt es auch gar nicht. Also das hat mich nie wirklich weitergebracht. Also ich glaube, man muss schon das wirklich selber wollen, einen Step weiter zu gehen. Und wenn das nicht da ist, dann kann man sich eigentlich auch hinlegen wieder. Also auch im guten Sinne. Also auch sagen, okay, ich lass das jetzt mal ruhen und lass jetzt einfach mal irgendwie, ich warte jetzt einfach mal ab. Und natürlich kann man sich nicht ausruhen und sagen, irgendwie, ich habe jetzt Erfolg gehabt und das bleibt jetzt so. Aber ich glaube, so, man muss gut sehen, wo man selber eine Energie entwickeln kann und dann auch zupacken irgendwie. Aber auch nicht, wenn nichts ist, dann versuchen auch mit Ach und Krach irgendwelche Sachen zu machen, die dann auch scheiße sind.
Ja. Zweiter Gedanke, der mir noch zu euch kommt, ist irgendwie, dass ich auch finde, dass so, also wenn man jetzt zum Thema Haltung nochmal guckt, dass ich auch finde, dass irgendwie immer natürlich auch, wenn so ein Kern, also wenn jemand wie du, also dass der Dinosaurier ist, natürlich das auch trotzdem auch relevant ist, welche Leute kommen da immer wieder rein. Also ich weiß auch von Dürre, dass er einfach, ich meine, Dürre kommt, wir kannten Dürre, der war irgendwie auch Teil des großen Kollektivs Bergedorf irgendwie, ist dann nach Holland gegangen, irgendwie Bass studiert irgendwie. Und dann haben wir uns noch so gedacht, Dürre hatte immer super Humor. Aber es gibt sie auch oft, wo man sich dann so sagt, so, ja, ey, der ist immer lustig, aber was macht denn der jetzt aus seinem Leben?
Weißt du, so? Er hat was aus Humor gemacht, auf jeden Fall.
Beziehungsweise, nee, irgendwie so, dass irgendwie das.
Ich wollte ihn ja immer auch nochmal überreden, dass er eigentlich Comedian werden muss. Er muss eigentlich auf die Bühne.
Ja, why not? Ja, klar.
Ja, er muss noch in den Arsch getreten werden.
Ja gut, okay, muss er selber wollen. Aber vom Ding her auch da wieder, dass du das irgendwie so, dass das wie dann so an dem Magneten Deichkind so haften bleibt. Und ich meine, Dürre hat mir auch schon gesagt, so, ey, Deichkind ist so, ey, saved my life. So, ne? Also auf seine Art. Also ich weiß nicht, er hat es vielleicht überzogen gesagt, er mag ja gerne große Worte.
Ja.
Aber irgendwie hat es auf jeden Fall es macht so viel Sinn, finde ich, Dürre in Deichkind. Irgendwie, und das, die Perspektive war ja gar nicht da. Und ist sicherlich auch durch die vielen, auch dramatischen Veränderungen bei euch dann irgendwie passiert, dass er da so reinkommt. Und Henning irgendwie auch. Ich fand, ich hatte auch mit Henning, der dann irgendwie so euren visuellen Part übernommen hat, war ich am Anfang ein bisschen skeptischer, weil wir eben auch Musikvideos für euch gemacht haben, wir haben das so mitgeprägt. Und dann am Anfang habe ich so gedacht, jetzt kommt da der Henning so rein und jetzt tragen die da alle Müllsäcke und so, finde ich mich nicht geil und so. Mhm. Und dann, wenn man das sich jetzt mal so konsequent so anguckt, so wie das so seinen Weg gegangen ist, muss ich sagen, finde ich das sehr konsequent und sehr gut, wie er euch absolut, da eigentlich eine absolut, Linie gegeben hat. Also wirklich echt Respekt für die Sache. Also gerade habe mir jetzt auch natürlich vorher jetzt vor diesem Interview nochmal ein paar Sachen angeguckt und ich finde einfach, dass da viel drin ist, wo man einfach sagen kann, dass das hat echt eine gute gerade Linie, hat auch Geschmack, hat auch Haltung, wo wir da wieder sind. Mhm. Also so
total.
Hier, wo ihr dadurch das Video, wo ihr durch durchs Einkauf wo
habt richtig gutes Zeug.
Im Alzerhaus,
genau.
Also wo ihr da so durchgeht und so. Ich finde, das ist ja auch eine Haltung, dieses ganze Konsumding, wie großer Rucksack irgendwie, auch irgendwie einen Rucksack tragen, groß irgendwie. Total, der ist auch ein Artist.
Da, total, ich finde das auch. Ich muss auch sagen, das hat mir auch immer gut gefallen, dieses, ich brauchte auch Struktur und es gibt halt in diesem Musikgeschäft halt wirklich viele Halodris einfach, die irgendwie... sagen, ja, das ist jetzt alles hier cool und Rock'n'Roll und irgendwie alles, wir machen das alles irgendwie und so. Aber wenn es eine gewisse Größenordnung annimmt, dann ist das Business. Und dann musst du einfach irgendwie, auch da hast du Verantwortung und dann musst du irgendwie, dann hast du Leute, die du bezahlst und da kannst du nicht einfach sagen, ja, machen wir so.
Ja.
Das kann ich im Studio machen, wenn ich in der Forscherphase bin und Sachen ausprobiere. Aber an bestimmten Punkten muss man sich damit dann wirklich auch konzentriert beschäftigen. Und das kann er besonders gut. Und das, da bin ich zum Beispiel auch, ich bin da fasziniert von.
Ich habe auch
meine konzentrierten Momente und ich arbeite da auch hin. Aber da bin ich wirklich sehr dankbar, dass er das so auch wirklich von Grund auf durch strukturiert und gesagt hast, nee, ich akzeptiere das so und so nicht. Ich möchte das so nicht haben. Ich möchte gerne, das ist einfach für den gesamten Apparat zu stressig, wenn wir das jetzt so lassen einfach und auslaufen lassen, sondern wir müssen da aktiv rangehen in allen Gewerken. Also das ist ja nicht nur Songs schreiben und Musikvideos drehen, sondern auch Booking, Lizenzierung, Verlagsgeschichten, dann Kostüme und Marketing.
Ja, bin ich immer fasziniert, wenn du erzählst, was da immer so, was da wirklich für eine Maschinerie auch dahinter läuft.
Ja, und das ist eben so auf Tour fahren, da gibt es halt viel, was man einfach links liegen lassen könnte. Und das ist ja auch, das finde ich, ist ja auch die Hauptaufgabe von uns, diese Balance zu finden zwischen künstlerischem Output, also es ist wirklich den Kram raushaust, der unique ist und nicht irgendwie was Normales ist, sondern wie das, was wir sind. Das ist auch ein totaler Brainfuck manchmal. Und dann auf der anderen Seite so ein Tross von 40 Leuten auf Tour zu organisieren und das auch im Blick zu haben. Es gibt ja nicht umsonst viele Künstler, die nichts damit zu tun haben wollen, weil es sie einfach unkreativ macht. Also wenn du dich viel mit Struktur und Geschäftsführung beschäftigst, dann leidet eben auch der Output. Dann hast du eigentlich zwei Hüte auf. Dann bist du irgendwie jemand, der sich ganz konzentriert auf geschäftliche Sachen konzentrieren muss oder auf Stresssachen, so, die was mit dem Geschäft zu tun haben, und dann wieder plötzlich musst du dir irgendwelche witzigen Slogans ausdenken. Und das ist unsere Hauptaufgabe oder unser Hauptkrux.
Und da habt ihr jetzt sozusagen verschiedene Hüte auf.
Das überhaupt erstmal bewusst zu machen. Erstmal überhaupt zu sagen, okay, das ist so. Mhm. Das war ja erstmal gar nicht, wenn ich im Raum bin und mit Roy zum Beispiel im Studio sitze und er sagt so, ja, eigentlich hätte ich jetzt Bock, mit dir über die Plattenfirma zu lästern, wegen zu schneller Deadline. Da sage ich, ich bin auch Plattenfirma. So, ich bin nicht nur der Künstler, der jetzt hier schimpft über Universal und die sind alle Mainstream-Scheiße, sondern ich muss auch, die Deadline ist schon wichtig, weil da hängt ein Rattenschwanz mit dran und das müssen wir jetzt so machen.
Macht erwachsen, ne? Also wir spüren das auf, wir haben jetzt als Regisseur unsere eigene Produktionsfirma gegründet, jetzt müssen wir uns Gedanken machen, genau in diese Konflikte geraten wir nämlich auch rein, so wie viel Geld investierst du, wie performst du, wie kannst du diese Balance hinbekommen, immer zwischen einfach dem besten Film, wofür du als Regisseur immer gekämpft hast, so, und hast irgendwie das Business weggedrückt und jetzt bist du das Business und musst das irgendwie selbst integrieren. Das ist immer ein schmaler Grat irgendwie, finde ich interessant.
Ja, ich glaube, das hat uns gut getan, dass wir das irgendwie für uns auch aufgearbeitet haben, zu sagen, so das bewusst gemacht haben, wo unsere Stärken und Schwächen sind und dass wir das auch dann auch trennen können. Also dass wir sagen so, heute, also dass wir uns wirklich auch zu bestimmten Themen treffen und nicht nur lass mal treffen und irgendwie irgendwas bereden und Feuer löschen, sondern wirklich konsequent mit bestimmten Themen uns ja beschäftigen. So, ja. Das macht das einfach manchmal ein bisschen steif,
ja,
aber es ist dann doch, es geht dann doch, es führt dann zu Ergebnissen auch.
Ja, ihr macht ja eh viel, finde ich, so ganz erstaunlicherweise, wo man auch sagen kann, ja, das ist wirklich irgendwie eine Art von Firmenphilosophie. Also es ist eine Firma eigentlich, was ihr da habt. Und auch mit klaren Terminen gesetzt und auch besonderen Terminen gesetzt, wie ich finde. Sehr speziell finde ich ja, also ihr habt ja sogar auf der Bühne bei im Kampnagel mal eine Familienaufstellung.
Eine Bandaufstellung. Also
Bandaufstellung als Familienaufstellung.
Genau, mit Grundlage einer Familienaufstellung, ja. Ja, das war natürlich, da war ich witzigerweise oder komischerweise war ich da gar nicht dabei. Sonst bin ich überall dabei. Da ist mein Zug tatsächlich zu spät. Also wirklich, ich war wirklich.
Da fehlt dann aber ein elementarer Kern.
Genau, ich sollte da eigentlich dabei sein. Okay. Aber
ach, guck mal, das passiert gar nicht, weil ich war auch nicht da. Aber ihr habt auch.
Nee, wir haben es dann auf der Bühne, haben wir es ja auch nochmal so dargestellt. Wir haben es versucht, wirklich nochmal so zu machen mit diesen Emotionen. Aber das war dann natürlich auch inszeniert.
Ja, klar.
Aber wir hatten es einmal bei den Proben, hatten wir es wirklich auch so gemacht. Und da kamen richtig Emotions hoch und das war aber schon echt erstaunlich.
Ja, das finde ich so lustig, weil irgendwie das spricht auch eigentlich total gegen den Zynismus, von dem du sagst, der da irgendwo vielleicht mit drin sein könnte oder sich verstecken hinter irgendwas, weil ihr macht zum Teil ganz esoterische Sachen, die ich gar nicht, die ich auch nicht leicht fände, so auf
Anhieb. Ja.
So Osho-Meditation
und ja,
so.
Ja, genau, stimmt.
Finde ich irgendwie auch find ich mega flashig, dass ihr das macht.
Also, total.
Nein, doch, ich könnte es mir vorstellen. Ich finde es super. Ich finde es irgendwie echt klasse, weil da stecken natürlich irgendwelche, man guckt Dinge auf einer anderen Perspektive an. Was kommen da so für Sachen raus? Also jetzt Sachen, die du erzählen kannst, die man nicht jetzt irgendwie, also vielleicht so
über den Kurs. Ja, es ist einfach, also diese Meditation, die wir, oder diese dynamische Meditation, die wir gemacht haben, ja, das ist, man kommt sich näher, man lernt sich kennen und man lernt Seiten voneinander kennen, die man nicht im Alltag sieht, weil man oft sich auch Das klingt jetzt so klischee-mäßig, dass man sich eine Maske aufsetzt, aber man spielt doch sehr viel eine Rolle. Also man hat, wenn du bei deinen Eltern bist du der Sohn, wenn du in einer Beziehung bist du der Partner, da bist du der Vater und da bist du das Bandmitglied und so weiter. Und ich habe festgestellt, bei dieser Meditation hat man wirklich die Leute gesehen durch Bewegung, wer sie wirklich selber sind. Und das fand ich eine tolle Erfahrung.
Super geil.
Ja, fand ich wirklich gut. Also es war wirklich, hat mir wirklich gut
gefallen. Mehr gebracht nochmal. Jetzt seid ihr Dude. Cool. Aber gut, ein bisschen genau das Thema Inhalte. Also ihr seid mit Deichkind, vielleicht ist auch das so ein bisschen, wo wir mit abschließen können. Wir haben jetzt auch lange geplaudert, finde ich auch super. Hat Spaß gemacht. Einfach nur nochmal so, wenn du mit Deichkind irgendwie das Gefühl hast, also was möchtest du wenn du mit Deichkind was bewegen willst, überhaupt, was ist es das?
Oh. Ich habe mich witzigerweise auch gerade in der Phase jetzt, in der wir jetzt auch mit der Promo jetzt fertig waren und ich jetzt ein bisschen auch Zeit hatte, mal ein bisschen Luft zu holen, auch mal wieder gestellt, so wie geht es jetzt eigentlich weiter? So, das ist immer die Joker-Frage. Ja, das ist die schwierigste Frage, da zu sagen, mache ich jetzt weiter? Ist das Gleiche? Welche Haltung will ich zeigen und so weiter? Das ist so ein bisschen, da bin ich jetzt, in dem Raum bin ich gerade nicht so richtig drin. Also, ich jetzt die sagen kann, ich habe jetzt bestimmte Vorstellungen, in welche Richtung ich jetzt gehen will.
Aber es sind ja viele Themen gerade präsent. Ne? Hast du ja, hattest du ja eben auch angesprochen, so alles Mögliche, was in der Gesellschaft los ist weiter. Und irgendwie findest du, dass Deichkind irgendwo davon Teil ist? Oder irgendwie schon, ne? Ein bisschen dann dadurch auf eine Art schon.
Ja. Ja, wir würden als Band schon gerne da irgendwie auf eine Art im Diskurs teilnehmen, soweit wir das können auch. Also wir sind ja eigentlich eine Band und keine Politiker oder keine NGO oder sowas. Oder deswegen ist unser Hauptanliegen ja auch immer noch, wir sind auch eine Unterhaltungsband. Und das ist unser Kerngeschäft. Ja. Das ist das, was wir machen. Live auftreten und das so gut wie möglich machen. Und natürlich beschäftigen wir uns textlich mit Dingen und wir sehen das schon, dass wir auch in der Größenordnung, in der wir uns bewegen, auch eine Verantwortung haben, einfach auch hier und da Aktionen zu machen, die deutlich machen, wo wir stehen. Also, dass wir, keine Ahnung, zum Beispiel in Jameln auftreten wollen mal oder dass wir hier und da Statements abgeben und dass wir auch ganz klar sagen, dass wir uns von bestimmten Leuten distanzieren und so.
Ja. Ja, gehört irgendwie mit in die Zeit heutzutage, ne?
Unbedingt,
ich finde, irgendwie so ein bisschen ist das komischerweise.
Ich finde,
man muss das mal ein bisschen...
Ich habe jetzt auch wieder an den Brexit auch gedacht, wie blöd das eigentlich ist, dass diese ganze Arie eigentlich nur davon abhängt oder das passiert ist, weil Leute, die so denken wie wir, nicht richtig aufgepasst haben, nicht gesagt haben, so, ich muss da jetzt zu dieser Wahl hingehen und meine Stimme für geben, weil sonst wäre Brexit gar nicht... Thema gewesen, dann wäre das abgewählt gewesen und dann wäre es gut gewesen. Und ich glaube, dieses Bewusstsein herrscht mittlerweile bei vielen Leuten, dass man sagt, okay, wenn irgendwas ist, wo meine Stimme gefragt ist, muss ich auch sagen, okay, dann muss ich da auch jetzt mitmachen. Ich kann nicht einfach sagen, ja, Demokratie, macht ihr mal irgendwie, es läuft schon. So.
Nee. Ja, das ist genau das, wo ich auch immer weiß, dass du bist so vielseitig interessiert irgendwie in so vielen Bereichen. Ich finde es aber auch irgendwie wichtig. Ich finde die Balance auch sehr schwierig. Also zum Beispiel, es gab ja, wenn ich jetzt aus meiner Perspektive betrachten kann, es gab ja im Kino in der Zeit nach der Nazi-Zeit, über die man wahrscheinlich auch über Humor hätte reden können, was das mitgemacht hat.
Die Engländer können das machen.
Ja, die Engländer können das machen, wollte ich gerade sagen. Da ist irgendwie was los. Da ist was passiert irgendwie. Danach gab es nämlich dann ja auch so eine Gegenbewegung in Deutschland, also gerade im Kino, da musstest du eigentlich immer politisch sein irgendwie. Und da ist eigentlich nichts bei entstanden. Also so diejenigen, die heute noch irgendwie als Regisseur, was heißt nichts, das ist vielleicht Unsinn, aber so die Regisseure, die dann doch international eine gewisse Relevanz bekommen haben, wie Werner Herzog, Fassbinder und so weiter aus dieser Zeit, die haben sich nicht um die politische Aussage gekümmert. Die haben sich immer darum gekümmert, dass sie eigentlich nur einen künstlerischen Stil weiterentwickeln und dass dahinter immer eine gewisse Haltung steckte, die sie natürlich genauso gelebt haben. Also sie wurden ja oft angegangen, dann sogar von den Politischen, weil sie nicht politisch genug kommuniziert haben. Dabei waren sie von der Haltung, finde ich, fast weiter eigentlich, also so. Also
nur zwischen den Zeilen auf eine Art.
Zwischen den Zeilen oder? Und irgendwie, weil vieles von dem, was andere rausschreien, finde ich, kann man ja auch durchaus mit einer gewissen Haltung von, ist doch eh klar, leben, weißt du, so. Ich finde, vieles ist ja eigentlich auch eh klar, weißt du, also wenn du jetzt irgendwie, weißt du, wenn man ein bisschen nachdenkst, ein bisschen nachliest, wenn du ein bisschen dich umguckst,
was kannst du eigentlich gar nicht viel ändern, du kannst es nur, du kannst dein Ding machen und hoffen, dass die richtigen Leute dir folgen.
Thema Umwelt, das finde ich ist so, das ist wo ich glaube, wo irgendwie jetzt auch allen eh klar ist, dass was passieren muss, so.
Ja.
So. Klima, wie gehen wir mit den ganzen Themen um, die Schwierigkeiten, die wir haben.
Ja, wie machen wir das?
Ja, wie machen wir das?
Echt.
Ja, ich sag ja immer wieder, habe ich ja auch gesagt, ich habe es ja auch gesagt, weißt du jetzt, was Cradle to Cradle ist? Kannst du es jetzt wiederholen?
Nee. Nee, genau, hatten wir eben auch drüber gesprochen, so genau, das musst du mir nochmal erklären, Cradle to Cradle, weil ich habe das so, ich kriege das natürlich so in meiner Timeline kriege ich so Fridays for Future mit und diese ganze Diskussion darüber und so, und du bist ja auch seit längerem schon mit dieser Cradle-to-Cradle-Geschichte unterwegs und ich konnte das nie so richtig zusammenbringen, weil in meinem Freundeskreis würde ich jetzt mehrere Leute fragen und die wüssten gar nicht, was das ist oder ich weiß es, ich keine Ahnung, also das...
Ja, also ich finde es ja eigentlich mal relativ simpel und du musst mir sagen, was daran nicht simpel ist. Das würde ich gerne an dir austesten. Also Cradle to Cradle heißt eigentlich nur, dass wir, der Überbegriff ist Circular Economy, aber Circular Economy ist sehr auf der Wirtschaft basierend und Cradle to Cradle hat nochmal, sage ich mal, ein paar mehr gesellschafts- und menschliche Aspekte, philosophische Aspekte, die mit reinkommen, wenn man so damit umgeht. Das ist aber jetzt keine Religion oder so, sondern einfach nur, weil sie Wissenschaftler sind und sich damit beschäftigen, wie die Produkte, die wir alle benutzen, alles, was wir hier sehen und benutzen, ist im Grunde genommen von Grund auf meistens mit schlechten in schlechter Zusammensetzung entstanden. Also sprich, da sind Polymere in Plastik, die dort nicht hingehören, die giftig sind, die dazu führen, dass wir die Stoffe wenn wir sagen recyceln, gar nicht wirklich recyceln können, weil wir können es vielleicht recyceln, wir können es mal machen, aber am Ende des Tages ist es ein minderwertiger Stoff, der eine gewisse Giftigkeit immer noch behält und irgendwann trotzdem verbrannt werden muss. Aber man könnte die Dinge so herstellen, dass wir es wirklich immer und immer wieder benutzen können. Und das muss man dann entweder im...
Sag mal ein Beispiel. Oder?
Naja, zum Beispiel gibt es eine Flasche, die gerade hergestellt, also nein, es gibt viele Stoffe, ganz viele Firmen arbeiten da dran. Also es gibt auch eine große Firma, eine holländische Dutch State Mining, DSM, die auch nur, also primär fast nur noch diese Materialien machen. Und da geht es darum, dass die, dass tatsächlich die Polymere, also das ist die Basis sozusagen, die zum Teil sogar, ist ja immer vom Rohöl kommt, dass diese Chemikalien so zusammengesetzt werden, dass man die richtigen Chemikalien zusammenbaut, dass du die gleichen Ansprüche an das Material stellen kannst, wie zum Beispiel diese Platte, die muss das hier halten, die muss auch auflegen können. Das muss ja, hat ja gewisse Ansprüche, wenn das designt wird. Und das muss ja erhalten bleiben. Und trotzdem aber man könnte es machen mit Materialien, die so...
Aber geht es dabei nur um Materialien?
Es geht nur um Chemie.
Chemie, genau.
Cradle to Cradle ist Chemie. Und entweder...
Aber
so, solche Stoffe hier alleine, was da in den Farben drin ist und so, diese da hast du meistens gar keine Ahnung von. Mhm. Und und auch da, sowohl bei Farben als auch bei Stoffen selbst, könntest du entweder sie so machen, dass sie wieder hundertprozentig recycelbar sind. Bei Stoffen ist es sinnvoller, dass sie hundertprozentig biologisch abbaubar sind, also sprich nicht giftig, also dass ich das theoretisch auch aufnehmen könnte. Aber die meisten Stoffe haben irgendwo Giftstoffe drin. Und wenn du das nämlich nachvollziehst, das Ganze, und daher kommt das Philosophische dahinter, hast du am Ende, hast du das so, dass wir dadurch, dass wir alles, was wir benutzen, sind Rohstoffe des Planeten, also sprich, du hast gar keinen Müll mehr, können wir den gesamten Konsumanspruch...
Wo steckt denn das Problem? Warum ist das nicht schon längst
umgesetzt? Lass mich den Gedanken noch zu Ende führen. Dann haben wir dann nachher die ganzen Produkte, können wir alle benutzen. Und Wachstum ist dann etwas, was positiven Einfluss auf unseren Planeten hat, weil die Stoffe sind alle entweder biologisch abbaubar, also sprich Nährstoffe sogar für unseren Planeten, oder werden so getrennt, dass wir sie immer wieder benutzen können, und die Dinge, die wir haben, die werden oft von, die können ja Firmen auch wieder zurücknehmen und dann als Rohstoffe benutzen, um wieder neue Generationen von Produkten zu machen. Und wenn du dahin gehst, ist es dann so, dass die Menschen am Ende diesem Konsumanspruch weiterleben können. Und ich glaube, dass das deswegen ein guter Ansatz ist, und es funktioniert auch, also Circular Economy, Cradle to Cradle wird von so vielen Firmen gerade umgesetzt. Es hat deswegen Sinn, weil ich nicht dran glaube, dass man gut kommunizieren kann, komm, wir machen mal alle ein bisschen weniger. Das ist so ein Anspruch, der irgendwie bei uns im Westen so gekommen ist. Der ist nicht ganz falsch. Also natürlich, wenn du so im Übersprung alles irgendwie machst, dann hast du irgendwie dann geht es irgendwie zu weit. Aber du hast trotzdem in der Welt viel zu viele Bevölkerungsgruppen, die alle überhaupt erstmal unseren Lebensstandard erreichen wollen.
Aber
die wollen
wachsen. Aber ist das nicht, genau, das ist eben die Krux. Aber ist das nicht gerade das Problem, dass das zu lange dauert, um das wirklich umzusetzen? Dass man sagt, wir haben jetzt innerhalb von 15, 20 Jahren, gibt es keine Klamotten mehr, die...
Ja, aber du kriegst es doch mit. Ja, aber du kriegst es, also erstmal, du wunderst dich, wie viel im Hintergrund passiert. Kriegst du gar nicht richtig mit. Also gerade bei Klamotten. Also da ist so, dass in Indien gibt es, in Bangladesch gibt es Firmen, Interloop und so weiter, die stellen, glaube ich, sogar, ich weiß nicht wie viel, 60% aller Socken von den großen Herstellern kommen von denen. Und die sind Cradle to Cradle schon. Und die machen das eh einfach. Mhm. Und es gibt so viele Firmen, das ist eh so, habe ich auch gerade nochmal ganz, Steven Pinker ist so ein Philosoph, der irgendwie sehr positive Zukunftsvisionen so aufbaut. Und der sagt, dass das eigentlich so ist, dass eben weil eben in diesen Ländern, wo die noch wachsen wollen, die irgendwie an unsere Standards herankommen wollen, weil die natürlich auch irgendwie mitbekommen haben, was los ist, irgendwie, dass man das jetzt auch nicht auf den billigsten Kram, also sprich China, die nachher in ihren eigenen Abgasen erstickt sind, so, was auch Peking, was da gerade los ist, also wie stark die auch umgestellt haben, wenn das Problem einfach einmal groß genug ist. Und in diesen Ländern, wo der Wohlstand gerade erst am Wachsen ist, da wird eben gerade natürlich auch mit ganz neuen Technologien angefangen. Deswegen geht das auch in Bangladesch gerade manchmal schneller. Oder Afrika, auch irre, wie da Industrie wächst und mit welchen Technologien, die ja jetzt alle zur Verfügung stehen. Hier ist es ein Umstellen.
Also auch, gerade was auch, zum Beispiel Autoindustrie betrifft, ja, ist wie schwer das ist,
da jetzt... Die sind so langsam im Kopf. Die sind so langsam.
Erstmal das und dann hast du auch dann die Autos, die auch nicht den Anspruch genügen, die wir jetzt haben. Also, dass du sagst, ich möchte gerne ein Auto haben, was 600 Kilometer fährt und eigentlich sofort auftankt. Und dann muss ich auch noch 20.000 Euro mehr dafür ausgeben. Das ist halt dann...
Kommt jetzt aber. Ich habe gerade so ein chinesisches Auto mir reingezogen, wo ich, ach, das ist irre, haben deutsche Ingenieure und so. Die sind dann da eben auch echt oft irgendwie schneller. Hm. Aber da gibt es auf jeden Fall Entwicklungsschübe, und ich finde das irgendwie auch gut, dass es da irgendwie dahin geht. So. Aber irgendwie, egal, das ist irgendwie auch mein Thema.
Aber meinst du sozusagen nicht, dass man staatlicherseits Dinge verbietet?
Doch.
Also absolut. Da musst du doch auch auf eine Art gegensteuern.
Nein, also sicher. Also das ist genau der Punkt. Also einerseits ist es so, dass solche Konzepte, ich finde, wenn ich mich umgucke, finde ich Cradle to Cradle irgendwie ist für mich so das Schlüssigste. Also einfach, da ist so viel Logik.
Aber es ist ja eigentlich, aber es ist
du
ja
kannst nur es immer wieder auseinandernehmen. Ja, alle sagen, es ist so ein Ansatz, aber am Ende ist es eigentlich dann doch der Ansatz, auf dem alle anderen Nachhaltigkeitsprinzipien im Grunde genommen nachher andocken.
Also könntest du es auch auf Mobilitätsbranche auch
ja, natürlich. Klar, die sind ja auch, da ist auch ganz, da ist auch was am Laufen. Also Anchory ist so eine Firma, die zum Beispiel zusammen mit BMW jetzt Teile zurücknimmt und wieder aufarbeitet und wieder in Autos neu verbaut. Aber noch in so kleinen...
Ja, eben.
Aber ja, aber die Projekte werden angegangen und noch gibt es nicht, und da bist du richtig, da hast du schon recht, sind diese politischen... ist der politische Druck einfach noch nicht genügend da, weil da gibt es ja viel Diskussionen, dass Leute sagen, oh nein, politischer Druck darf nicht sein, irgendwie Regeln hat noch nie irgendwie in einer freien Wirtschaft geholfen, aber das ist eine durchaus starke philosophische Diskussion, wobei, wenn du die klugen Köpfe hörst, also ich finde auch Richard David Precht oder solche Leute für Deutschland, aber auch international kann man sich sehr gute, kluge Köpfe anhören, die irgendwie dann doch sagen, naja, also ein gewisser Anspruch, also eine gewisse, ich meine, wir haben immer Gesetze gemacht, wir machen ja auch Gesetze dafür, dass wir sagen, die sollen hier zumindest in Europa funktionieren die besser, man soll ja nicht mit der Waffe rumlaufen, damit man sich nicht über den Haufen schießt. Und genauso ist es doch, wenn wir sagen, man soll ja nicht mit giftigen Materialien rumlaufen, weil sonst unser Planet irgendwie den Bach runtergeht. Mhm. Ich finde das so mega logisch, dass wir da irgendwie zu Gesetzen irgendwann hinkommen. Also,
Eigentlich,
und das wird auch passieren, also gehe ich auch mal von aus. Ich finde es auch immer geil, dass ich mit dir hier sprechen konnte, irgendwie, weil ich finde, irgendwie wir tauschen uns über sowas immer viel aus. Ich finde irgendwie mehr so in diesem Nachhaltigkeitsthema, aber ich kriege auch immer mit, dass du da irgendwie, dass du irgendwie ein Mensch bist, den das Leben interessiert, den die Gesellschaft interessiert irgendwie, und der da auch Meinungen hat. So. Und irgendwie haben wir jetzt einfach mal ein bisschen drüber gequatscht.
Alright.
Alright.
Geil.
Ich danke dir.
Danke.